Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch unsere schöne Stadt. In unserer aktuellen Miniserie, die heißt Zwei sind frei im Mai oder wir sind so frei im Mai, reden wir über zwei wichtige Daten, nämlich den zwei historische Jubiläen. War den Mai 1945, das war das Ende des Zweiten Weltkriegs, und den Mai 1955, als der österreichische Staatsvertrag unterschrieben wurde. Und in der Folge von letzter Woche haben wir darüber gesprochen, was in Wien in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs passiert ist und wie die Wienerinnen und Wiener das damals erlebt haben. Und in der heutigen Folge, die eine Doppelfolge ist, also das heißt, die doppelt so lang ist, wie normalerweise lange Folgen schon bei uns sind, nämlich fast eine Stunde, reden wir über Wien in den Jahren der Nachkriegszeit, also zwischen 1945 und 1955. Bevor es aber jetzt losgeht, möchte ich euch noch auf zwei Dinge hinweisen, beziehungsweise euch danken. Einerseits unseren Unterstützerinnen via PayPal zum Beispiel. Ganz besonders möchte ich mich da bedanken bei der Astrid, beim Daniel und beim Stefan für seine super großzügige Unterstützung. Unsere Spaziergänge, das freut uns natürlich sehr und hilft uns, unsere Podcast-Fees zum Beispiel zu bezahlen oder uns neue Geschichten zu überlegen und euch besondere Sachen anzubieten. Also vielen Dank. Wer uns ebenfalls unterstützen will auf unserer Website, sind die Angaben zu unserem PayPal-Konto oder ihr gebt einfach auf paypal.me/erzählmirvonwien ein. Da könnt ihr uns auch ganz einfach und unkompliziert unterstützen. Vielen, vielen Dank. Genau, und dann, apropos Geld, gibt es noch eine zweite Sache. Und zwar haben wir wieder eine Kooperation im Rahmen unseres Netzwerks Missing Link, und zwar diesmal mit Audible, den Hörbüchern. Und wir möchten euch, bevor wir nun im Rahmen unserer Miniserie zweimal frei im Mai vom Wien der Nachkriegszeit erzählen, hier noch eine Empfehlung für einen weiteren Hörgenuss abgeben. Und zwar eben von Audible. Und das eine Buch, das wir euch ans Herz legen möchten, ist ein Audible Original und heißt Meisterin 3. In diesem dritten Teil der historischen Fantasy-Romanreihe geht es um die Geschichte von Genève, die letzte einer uralten Henkersdynastie. Die Heldin verlängert ihr Leben mit Hilfe eines Ewigkeitssirups über die Jahrhunderte. Und das Ganze spielt unter anderem in Leipzig, wo die gute Genève allerhand Abenteuer bewältigt und Dämonen und alte Feinde zu bekämpfen hat. Seid so wie wir gespannt und hört euch diese Geschichte von einer wirklichen wahren Zeitzeugin an, und wir sind mal gespannt, was die von unter anderem Leipzig zu erzählen hat. Und weil ja noch Corona-Zeiten sind und wir hoffen, dass es euch gut geht und ihr munter seid und frisch und fit, und vielleicht habt ihr euch ja auch in der letzten Zeit oder in den letzten Wochen mit Spaziergängen fit gehalten. Falls ihr noch weitere Tipps rund um Gesundheit, Ernährung oder Fitness wissen wollt, hört einfach mal in die Audible-Kollektion rein. Da gibt es nämlich zum Beispiel das Hörbuch exklusiv "Da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein". Passt doch ganz gut zu uns, oder, Fritzi?
Ja, naja.
Naja. Gut, klingt spannend, oder, Fritzi? Magst du das Buch auch lesen? Ja, ich finde auch.
Anhören.
Haben bestimmt auch so schöne Stimmen wie wir, oder? Gut, also, jedenfalls, in diesem Sinne, Fritzi, wir beamen uns zurück ins Jahr 1945, einem historisch wichtigen Datum für uns. Mhm. Warum? Ich sage jetzt mal Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Also, September 1945 wurde Friederike Kraus geboren.
Ja, das war natürlich das wichtigste Ereignis in diesem Jahr.
Finde ich auf jeden Fall auch.
Aber es hat vorher noch einiges andere gegeben. Und zwar, im Juni ist der Karl Seitz, der ehemalige Bürgermeister, der ja im KZ war, zurück in der Politik gewesen, ist Vorsitzender der SPÖ geworden. Und am schon am 23. August ist das Russendenkmal, also das sowjetische Befreiungsdenkmal, am Schwarzenbergplatz eröffnet worden. Und du weißt, wie groß das ist. Also das kannst du dir vorstellen, dass das in einer ziemlich offenartigen Geschwindigkeit, in 3 Monaten ist das erbaut worden.
Da sollten sich die Baumeister vom Berliner Flughafen hätten sich da ein Beispiel nehmen können.
Ja, aber der wird jetzt wirklich eröffnet. Ich weiß nicht, ob sie den nach dem Krieg angefangen haben zu bauen, aber ich glaube es war nicht.
Aber bitte. Aber wow, ich meine, warum ist das so schnell gebaut worden? Also die Russen wollten
damit zeigen, dass sie es waren. Das heißt ja sowjetisches Befreiungsdenkmal. Das ist eröffnet worden, bevor die Westalliierten in Wien eingezogen sind. Weil die sind erst am 1.9. gekommen.
Wow, also die Russen haben quasi in der Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai, also beziehungsweise als zu dem Zeitpunkt, die sind ja schon ein bisschen früher eingekehrt, bis August waren quasi die Russen die Platzhirschen. Und dann
waren die Russen, die zu denen wir gehen haben. Die Kommandatura war im Palais Epstein, war ein gefürchteter ja. Ort. Wenn man dorthin gekommen ist, war man nicht sicher, ob man was dort passiert. Es sind wahrscheinlich etliche auch nicht mehr herausgekommen. Inzwischen war sehr große Hungersnot in Wien, weil du musst dir vorstellen, es sind Flüchtlinge gekommen, es sind die Leute aus dem KZ gekommen. Also nicht unbedingt Juden, sondern auch, aber nicht unbedingt nur.
Politische Gefangene,
alles Mögliche. Es war ja alles zerstört. Also die Hungersnot war wahnsinnig. Da haben die Russen geholfen. Die haben Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Für die Wiener waren 800 Kalorien pro Tag vorgesehen. Also da hat man etliches abgenommen. Die Russen haben ihm Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Das musste aber später bezahlt werden. Und zwar mit Industrieprodukten. Das haben wir Erbsenschulden genannt, wenn man sozusagen Schulden aufs Essen. Man hat ja getrocknete Erbsen gegessen, die man vorher ausgeglaubt hat, damit die Würmer, die haben halt die Würmer entfernt und haben wir von Erbsen teilweise gelebt.
Also man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, das war vor 75 Jahren.
Ja, es war eine Zeit, die... Und trotzdem war eine Aufbruchsstimmung und trotzdem war ein Zusammenhalt da. Es ist das erste Mal eigentlich was in der Ersten Republik gar nicht war, sozusagen ein Österreichergefühl da gewesen. Ein Zusammenhaltsgefühl. Und man hat total verdrängt, dass man am 13. Mai oder am 12. Mai 1938 jubelnd die Nazis begrüßt hat. Und das Ganze ist... Man hat sie als Opfer gesehen, als erstes Opfer.
Das ist ja der gute alte Opfermythos.
Der Opfermythos, und der ist bestärkt worden dadurch auch noch, dass 1943 schon hat in Moskau ein Treffen der Außenminister der Alliierten stattgefunden, außer den Franzosen, die waren nicht dabei, aber ich glaube, die Chinesen waren dabei. Und da hat es eine Deklaration gegeben, die Moskauer Deklaration. Und in dieser Moskauer Deklaration ist Österreich der Status des ersten Opfers dann von Nazi-Deutschland.
Aber wie kam es dazu? Da waren ja Österreich noch gar nicht, ich meine, da gab es ja, war ja fernab von einem eigenständigen Staat seit Jahren. Ja,
aber
warum haben die so reingeschrieben?
Man nimmt an, dass die ganz einfach doch ein schlechtes Gewissen gehabt haben, dass kein Mensch, kein Staat, es war ja nur Mexiko die einzigen, die einen Aufschrei gemacht haben, wie die Nazis einmarschiert sind.
Deshalb der Mexiko-Platz auch in Wien.
Also genau. Aber
Völkerbund damals. Völkerbund.
Ja, aber sonst hat sie niemand gehört, der Macmillan mit seiner Epismet, der Chamberlain mit seiner
Außenminister.
Epismet-Politik, der Premierminister.
Premierminister,
Entschuldigung. Und man glaubt fast, dass man das gemacht hat, dass man sozusagen ein bisschen als Wiedergutmachung, aber man hat in dieser Moskauer Deklaration ist ja relativ genau die Nachkriegsordnung schon festgelegt gewesen. Weil da hat man schon gewusst, da ist Deutschland schon wieder am Abstand, da hat man gewusst, dass Deutschland den Krieg aller Voraussicht nach verlieren wird. Und da hat man aber auch reingeschrieben, dass Österreich natürlich sehr wohl eine Mitschuld am Krieg trifft, im Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem war das der Grundstein für diesen Opfermythos, dass wir uns ja sehr lange Zeit gesehen haben, als wir waren das erste Opfer.
Es sind die Armen, die überfallen worden sind und nicht, dass eigentlich sehr viele sehr hochrangige Nazis Österreicher waren.
Also, ja, wobei man jetzt wieder auf der anderen Seite gerecht sein muss und sagen, es war ein Einmarsch. Es war eine Okkupation. Wie das Volk die Leute empfangen hat, ist wieder eine andere Sache. Aber es ist unbestritten, dass die Soldaten einmarschiert sind. Okay, also gut, das sind jetzt wieder ideologische Sachen. Okay, und am 1.9. sind die Westalliierten in Wien eingezogen. Und da ist Wien, so wie ganz Österreich, in vier Zonen eingeteilt worden. Also Österreich war ja in vier Zonen eingeteilt.
Also Frankreich hat Tirol und Vorarlberg.
Ja.
War dort, die Amerikaner waren in Salzburg und Teilen Oberösterreichs bis zur Enns.
Ja.
Die Briten waren in der Steiermark und in Kärnten und der Rest war sowjetisch, also Niederösterreich, der Osten von Oberösterreich.
Ja. Und jeder Österreicher hat einen Identitätsausweis gehabt und hat den braucht. Also bei der Ennsbrücke war es besonders arg. Du hast dich also innerhalb Österreichs hast sozusagen mit einem Pass reisen müssen. Und Wien ist ja in der sowjetischen Zone mittendrin gelegen. Eigentlich so wie Berlin.
Ja, wie Berlin, ja.
Ist aber in vier Zonen aufgeteilt gewesen. Und zwar war diese Zone, das ist vielleicht auch ganz interessant, diese Zonen eingeteilt nach der Wien-Größe von 1937.
Aha, wie kam es dazu? Wieso, was heißt die Wien-Größe von 37?
Na, wir haben in unserem allerersten Podcast gesprochen von dieser Eingemeindung der Niederösterreichischen.
Ja, Groß-Wien und so.
Groß-Wien.
Ja.
Niederösterreich war aber sowjetisch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, hätte man nach Groß-Wien eingeteilt, die Zonen, hätten die natürlich Gebietsverluste hinnehmen müssen in Wien.
Ist das? Sowjets, ja.
Sowjets, klarerweise. Haben sie aber gesagt, 37 haben diese ganzen Gemeinden, die 1938 eingemeindet worden sind, noch zu Niederösterreich gehört und waren damit unter sowjetischem Einfluss.
Interessant, ja.
So waren dort die Gedankengänge. Ja, und sollen wir die Zonen, wie die waren?
Ja, auf jeden Fall, finde ich total interessant. Also ich habe
bitte sprich.
Ich kann mich erinnern, da gab es mal so eine Kunstinstallation oder so, ich glaube, das muss vor 10 Jahren gewesen sein, auch zu so einem Jubiläum. Da wurden auf der Straße wurden Linien eingezeichnet, die eben die Zonengrenzen markiert haben.
Ja, und die Sowjets haben.
Ich soll jetzt sagen, wie das war? Nein, das weiß ich nicht. Wie das eingeteilt war, das weiß ich nicht mehr.
Ach so.
Ich kann es ungefähr sagen.
Ungefähr
sagen. Also der Osten von Wien, also der 2. und der 20. und der 21. und der 22. Bezirk, die waren sowjetisch, soweit ich weiß.
Ja, und was noch?
Ah, ein Teil von der 3.
Nein. Großer Arbeiterbezirk.
Simmering.
Nein.
Favoriten.
Und dazu das Anhängsel?
Wieden.
Die Wieden. Genau, also Wieden, Favoriten und die.
Und die Großen.
Und die also Donaustadt, Brigittenau und die. Nicht Donaustadt natürlich auch, aber Leopoldstadt und Brigittenau und die transdanubischen Gebiete. Also der Löwenanteil eigentlich.
Dann will ich die.
Ah ja, und wo haben sie das Hauptquartier gehabt, die Russen?
Im Hotel Imperial.
Ja.
Und zwar kann ich mich erinnern, in unserer Folge mit dem Herrn Moser, in unserer Spezialfolge über das Hotel Imperial, hat der erzählt, das war auch ziemlich witzig, aber interessant, dass die damals die ganzen Zimmer und die ganzen Wertgegenstände irgendwie quasi ausgeräumt haben zuvor. Und die Teppiche zur Reinigung gebracht haben, weil sie einfach von diesen Plünderungen schon gehört gehabt haben und diese Sachen in Sicherheit bringen wollten, ja. mussten.
Ja, ja, die haben die, ja. Gut, weiter. Gut.
Dann, die Amerikaner waren im 9. Bezirk und im 8. Bezirk und dann rauf da so Döbling.
Im 7. auch noch.
Im 7. auch noch. Mhm. Und haben also Döbling und Währing und Pernals auch.
Mhm. Mhm. Genau. Wo haben die Hauptquartier genau. gehabt, weiß ich ja.
Ich glaube auch in einem Hotel am Ring.
Nein. In der Nationalbank
am Otto. Ah ja, in der Nationalbank, Otto Wagnerplatz. Okay. Dann waren die Franzosen, die haben den 16. und den 15. und den 6.
Ja,
und den 5.
Nein. Interessant, wer hat den 5. eigentlich? Na, die haben die Briten gehabt, ja. Mhm.
Den 14. 14. Ja. 14., 15., 16. Mhm. und 6. Und dann haben die Briten.
Hauptquartier, musstest du wissen.
Ah, das weiß ich. Das war das Hotel Kummer auf der Maria-Hilfer-Straße. Und ich möchte hiermit die Nachkommen der Familie Kummer grüßen, weil eine Freundin von mir ist die Enkelin der ehemaligen Besitzerin des Hotels Kummer oder zwei Freundinnen von mir. Herzliche Grüße
an. Die muss einmal fragen, ob es noch was weiß
davon ja, oder
was
interessant. Hat. Genau. Und genau, und dann waren die Briten und die waren dann offensichtlich im 5. Bezirk und ja. im, was ist dann da raus? 10.
Nein, 10. waren die Russen. 3. ja. An den 3. anschließend.
Simmering, der 11. 13. Ja, wahrscheinlich.
Ja, natürlich, 12. müssen ja monarchisch 12 oder 13, dann müssen ja. Und wo haben die gehabt, das Hauptquartier? Monarchisch.
Genau, in Schloss Schönbrunn.
Ja, klar.
Das finde ich aber echt, ich meine, eigentlich schon komisch, oder? Schönbrunn ist jetzt schon imposant und ein Hotel, ich meine, ja, die Franzosen haben eigentlich, ich meine, das Hotel ist sicher cool.
Naja, die Franzosen, das waren so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit, die haben es halt mitgenommen. Mhm. Aber die wollten ja ursprünglich gar nicht Vorarlberg, aber das haben, dann hat man doch, dann sind es doch nach Vorarlberg. Gut, und was war mein ersten Bezirk?
Der war halt geteilt. Also da haben sie abwechselnd, glaube ich, die Oberhoheit gehabt, soweit ich das weiß. Die 4 im Jeep.
Das waren die 4 im Jeep, das war intarliert.
Und wo haben die da auch ein Hauptquartier gehabt? Nein, die sind halt dann immer so rumgefahren.
Die haben, glaube ich, im Haus der Kaufmannschaft, weil die Interalliierte, das Hauptquartier war ja im Haus der Industrie. Mhm. Und die für Wien, glaube ich, war im Haus der Kaufmannschaft. Das kann ich da jetzt aber gar nicht genau sagen. Mhm. Vis-à-vis. Okay.
Ja. Na gut. Also so war das dann aufgeteilt und dann?
Entschuldige, dass ich nur, weil du sagst, die Teppiche, auch das KHM hat dann in Folge versucht, Ausstellungen zu organisieren, in den USA zum Beispiel, wo es die Kunstwerke hingeschickt haben. Also quasi.
Ach so, du meinst die Teppiche
analog
zu den Teppichen Imperial.
Zur Reinigung hat das KHM die Kunstgegenschätze außer Landes gebracht. Es war später, aber nach Amerika zu einer im Übrigen sehr erfolgreichen Ausstellung, aber die waren im Weg. Die waren nicht nach Moskau kommen quasi.
Clever.
Und dort, und das war teilweise ganz streng, diese Grenzübergänge innerhalb von Wien.
Hast du also das auch teilweise gemerkt, nicht, aber ich meine, die waren ja bis 55 dann, oder?
Diese ja, Zonen. Da war das schon ganz aufgeweicht. Aber am Anfang war, also wir sind im 4. Bezirk gegangen, in ein Usia-Geschäft was einkaufen, meine Schwester und ich.
Was? Ein Usia-Geschäft, was ist das?
Ja, das war so eine russische Vereinigung, die haben halt verkauft Sachen. Und wir haben, wenn wir hin und wieder 10 Groschen gekriegt haben oder 50 Groschen, haben wir gespart und wenn wir einen gewissen Betrag geblieben, 5 Schilling, das weiß man, was sehr viel vorkommt, sind wir in ein Usia-Geschäft gegangen und haben uns eine Dose Kondensmilch gekauft. Das war das höchste der Gefühle. Wobei mir 5 Schilling jetzt wirklich wahnsinnig viel vorkäme, weiß ich nicht mehr.
Entschuldige, aber ihr seid in das Usia-Geschäft gegangen, in die russische Zone, ihr habt
wo gewohnt? Wir haben im 15. gewohnt.
Und im also 16. französisch.
Wir waren in der französischen Zone und das weiß ich eben, wie man, da kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwas gewesen wäre, dass man nicht hing. Das war Ecke Taubstummengassen, Favoritenstraßen, genau dort, wo jetzt die U-Bahn-Station ist. Mhm. die U-Bahn-Station Taubstummengassen und dann war ein Ford Hinteregger bei den Meilen drin und später nach dem 55er Jahr. Und da kann ich mich nicht erinnern, dass man irgendwo, ich weiß, ich glaube, wir Kinder haben ja auch gar keinen Ausweis gehabt.
Mhm. So, und wie hat sich das eigentlich jetzt so, kannst du dich erinnern als Kind, was das geheißen hat, dass da französische Zone war? Hatte man das irgendwie gesehen oder hat man da irgendwas mitgekriegt, dass das Franzose,
also meiner Erinnerung nicht das Einzige war, also die in der russischen Zone waren vielleicht am wenigsten glücklich. Es war alles, was in der russischen Zone war, auch innerhalb von Österreich in Baden zum Beispiel. Später haben wir immer gesagt, ja, ist das, damals hätten wir dort ein Haus kaufen müssen und ein Grund ist dann nachgeschmissen worden, mhm. weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass es sobald weg, also dass das sobald frei wird. Aber in der amerikanischen Zone im Gegenteil, da hat es gegeben Clubs und die waren lustig und haben mir Schokolade hergeschenkt und Kaugummis und alles Mögliche. Und natürlich sind die Mädchen da, die größere, die erwachsenen Mädchen schon gern hingegangen. Kann ich wieder aus meiner Familie sagen, dass da. Also mein Cousin, der um 13 Jahre älter war als ich, ist hingegangen und hat auf einmal geglaubt, der muss Trompete spielen lernen. Und hat sich irgendwo eine Trompete daher und hat geübt und der hat bei meiner Großmutter gewohnt. Und es war so furchtbar, man kann sich das nicht vorstellen. Und der hat später die Frau geheiratet, die Kettel hat die geheißen, und die hat ein Kind von einem Besatzungssoldaten gehabt, von einem Schwarzen. Und ihre Schwester, die Rosel, die ist auch im Club gegangen, bei der haben wir aber gewusst, also da ist, die ist keine gute, weil du musst dir vorstellen, die hat die Nägel angestrichen gehabt.
Ja, Wahnsinn.
Hat Nägel lackiert gehabt und hat unter der Woche einen Lippenstift verwendet. Also da hat man schon gewusst, irgendwie. Ja, also sehr, sehr Dings.
Also was die Amerikaner waren. Wahnsinn, was das aussagt über das Sittenbild, oder?
Ja, das war ganz, ganz
Wahnsinn.
Dings. Also die Amerikaner sind eigentlich in die Russen und die Briten waren relativ, ja, ich glaube, die waren unauffällig. Aber die Amerikaner, die waren halt beliebt. Die haben auch die Jazzmusik gebracht und was weiß ich nie was. Aber die Russen waren halt eher vielleicht gefürchtet. Obwohl es wahrscheinlich.
Also das heißt, die Russen und die Franzosen waren unauffällig.
Die Briten und die Franzosen.
Habe ich Russen gesagt?
Ja. Die Briten und die Franzosen, entschuldige. Die also sind meiner Erinnerung nach unauffällig, wenn es halt, ja. Ja, so war das.
Mhm. Und wie war das so? Ich meine, du warst du dein kleines Kind im Endeffekt in der Zeit bis zum Staatsvertrag?
Moment, jetzt bin ich einmal erst auf die Welt gekommen, am 5. September. Und da habe ich ein großes Glück gehabt, wie ich jetzt nachgelesen habe, weil in dem Jahr 45 sind 42% der Neugeborenen gestorben.
Wow.
Also das ist nämlich ein ganz schöner Abend. Da hast du wirklich ein Glück gehabt. Das war die Hälfte.
Ja, ich habe voll das Glück gehabt.
Nein, nicht du, sondern Mann. Also ich.
Der wird mir von Wien erzählen.
Ja, das heißt, ja, genau, hast du Glück gehabt. Also 42% kommt mir schon viel vor. Und das war so, dass meine Mama, das war in der Peter-Jordan-Straße, sind wir auf die Welt gekommen, meine Schwester vorher schon und ich. Und die ist, hat der Papa immer erzählt, die ist allein im Kreißsaal gelegen, die Mama. Und es war niemand da, kein Pfleger, keine Schwester, kein Aufzug ist gegangen, der sie ins Zimmer gebracht hätte, ins Bett, in ihr Bett. Und hat er dann gesagt, der hat es ganz einfach genommen und hat sie zwei Stöcke runtergetragen, weil sie war eh so leicht. Und hat es ins Bett gelegt und ist halt bei ihr geblieben. Und ist erschrocken, wie er mich gesehen hat, weil ich auch so schier war wie meine Schwester.
Okay.
Wie wir auf die Welt gekommen sind. Also so, ja, so waren diese Sachen. Das waren die wichtigen Sachen. Die weniger wichtigen Sachen waren, dass im November Wahlen waren. Und
45
Nationalratswahlen. Und da hat die ÖVP die ÖVP hat gewonnen. Zwar keine absolute Mehrheit, aber immerhin. Und die KPÖ hat viel weniger Stimmen gekriegt, als man glaubt hat. Die ist eigentlich nur knapp, die hat nicht einmal 6% gekriegt. Also die hat faktisch die Hürde gerade übersprungen, dass sie ins Parlament kommen. Und ja, und da war es also wirklich, weil du sagst, ob ich mich erinnere, der Papa hat geschaut und auch die Mama, die haben geschaut, dass ganz einfach über die Runden mit dem Essen kommen. Es war total, der Papa, die haben entweder geschleicht, mit, wie ich eh schon gesagt habe, mit gewissen Sachen, oder sie sind mit ihren kümmerlichen Stoffresteln oder was gehabt haben, aufs Land, ist der Papa aufs Land gefahren mit dem Radl und hat gehamstert.
Also hamstern heißt Sachen zusammensammeln.
Essen, nur essen. Und ist zu den Bauern und die Bauern waren aber nicht sehr kooperativ. Also entweder haben sie ihm es doch gegeben oder er hat es ausgenommen oder er hat es gestohlen oder er hat egal was, damit er irgendwie, einmal hat er aus einem Schloss, das von den Russen besetzt war, von Marillenbäumen Marillen gestohlen, was eigentlich sehr gefährlich war, weil wenn ihn die erwischt hätten, weiß man nicht, was gemacht hätten. Und da ist nach Wien gekommen und da kann ich wieder eine kleine Episode erzählen. Da hat er mit einem Bauern geredet und der hat gesagt, ja, also er könnte eine Gansel haben. Du musst dir vorstellen, eine Gansel war ja fast...
Millionen.
War der Trauer, alles.
Jackpot.
Und er hat der Papa gesagt, ja, also was er dafür will, sie würden Arbeitsschuhe brauchen. Größe 45 und 46 und die kriegen es halt nicht. Und zufällig, also oder nicht zufällig, es hat halt auf... bei uns im Haus am Gang einer gewohnt, der in einer Schuhfabrik gearbeitet hat. Und zu dem ist der Papa gegangen und hat gesagt, er würde halt Schuhe brauchen. Und der hat die Schuhe tatsächlich besorgt. Frag mich nicht, wie er diese Schuhe besorgt hat. Er hat auf jeden Fall 4 Paar Schuhe besorgt. Er hat gesagt, er hätte auch gerne eine Gansel. Und der Papa ist dann dorthin, das waren allerdings sogar 130 Kilometer mit dem Radl, hat er fahren müssen, hat wirklich 2 Ganseln gekriegt. Dann hat er gekriegt ein Glas mit Butter. Musst du dir vorstellen, so ist es in Erinnerung geblieben. Dann hat er Eier gekriegt und Marillen. Und dann ist er wieder mit dem Radl nach Haus gefahren und in Heiligenstadt, glaube ich, ist er mit dem Radl gestürzt. Und der Sack ist aufgegangen und die Marillen sind herumgeflogen. Okay. Das Butterglasl war hin. Die Eier interessanterweise nicht. Und er hat sich gedacht, die Leute sind sofort herbeigerannt gekommen, hat sich gedacht, die Marillen kann er jetzt vergessen. Dem war aber nicht so, sondern die haben ihm wirklich, die meisten, werden schon ein paar gefällt haben, aufgeklappt und haben ihm geholfen, die wieder zusammen zu Dings Butter haben sie dann ausgelassen, haben wir Butterschmalz gemacht und das durch ein Sieb, also dass das Glas nicht. Und das Gansel war natürlich für ihn und für den Herrn Kramaric, hat der glaube ich geheißen, war das für uns und für den war das Festessen sondergleichen.
Na Wahnsinn, wow.
Ja, zu meinem 5. Geburtstag habe ich eine Kokoskuppel gekriegt und als Geburtstagsgeschenk und das ist mir heute noch in Erinnerung, wie toll das war. Also ich meine, nur als Illustration, nicht, dass ich jemals einen Hunger gehabt hätte, aber was Besonderes war eben ein Gansel und eine Kokoskuppel. Na gut, 1945 ist ja schon die UNO gegründet worden, wie du weißt, 1945 und 1947 ist Österreich, konnte schon beitreten. Als Österreich, obwohl wir besetzt waren. Und 1948 ist dann eigentlich die Wende gekommen. Womit? Man muss nur sagen, es ist die Hilfe ja von überall gekommen. Schon, besonders für die Kinder. Es ist zum Beispiel die dritte Frau von meinem Papa, die war 20 Jahre jünger als er, die ist mit einem Kindertransport im 46er Jahr in die Schweiz gekommen. Da haben die Schweizer haben Kinder aufgenommen und die sind dorthin gekommen. Und da gibt es heute, die haben sie gesammelt im Palais Liechtenstein im Gartenpalais. Weißt du, in der Fürstengasse, also im 9. Bezirk Porzellangassen. Und da ist dieser große Hof und da ist heute noch eine Taufe, dass sie dort die Kinder versammelt haben, die in die Schweiz.
Ja, das musst du auch mal vorstellen, wie ich mir das dein Kind verschickst. Also.
Ja, aber. Das war, sie haben halt dort was zum Essen gekriegt.
Naja, ich meine, aber es wird notwendig gewesen sein und eine gute Sache, ja.
Die Amerikaner haben Care-Pakete geschickt. Haben wir auch schon gesprochen, wo die verteilt worden sind.
Am Schottenring neben der Börse, in dem Haus, das jetzt von den Chinesen gekauft ist.
Ja, im Palais Schottenring, die sind dort verteilt worden. Die Quäker sind gekommen, die haben in der Leinzerstraße, glaube ich, irgendwas gehabt, da haben wir Gewand gekriegt. Ja.
Und was ist das?
Gewand.
Von den Quäkern.
Quäkern, Gewand, ja, was schöne Sachen.
Hast du das gekriegt?
ich habe das gekriegt, meine Schwester. Wir haben gekriegt so, weißt du, Dennis Fritz der Fratz, was der, diese Overalls, wo man hinten einen Zipfelschluss hat. Also Nacht-Overalls. Und da ist hinten ein Zipfelschluss und das hat Schnellfeuerhosen gehört. Oder damals waren noch Knöpfe. Wenn du geschwind das Klo gebraucht hast, hast du das nur hinten runtergeklappt.
Das ist ja super praktisch.
Ja, die haben es so nie erzählt. Na? Das hat Schnellscheißerhosen geheißen. Ich bin auf der Straße gegangen und ich habe nie meinen Mund halten können. Ich habe gesagt, ich habe Schnellscheißerhosen. Okay, also gut, das ist lang her. Und dann gibt es noch eine Sache, meine Schwägerin, die ja 38er-Jahrgang ist, die damals schon in die Schule gegangen ist, die haben eine Aktion gehabt und zwar haben die Luftballons bekommen. Mhm. Die sind gefüllt worden. Unten haben sie, in einer Kapsel oder so, das weiß ich nicht mehr, ihren Namen und ein paar Zeilen, wer es sind, angehängt und dann haben sie Luftballons steigen lassen. Mhm. Und eines Tages bekommt sie aus Norwegen, musst du dir vorstellen, aus Norwegen ein Backel, wo Gewand, Buntstifte, Schokolade drinnen waren. Und der hat geschrieben, er hat ihren Luftballon bekommen und schickt ihr das, weil sie eben darum gebeten hat. Wirklich? Also hat sie diesen Luftballon nach Norwegen.
Bis nach Norwegen? Das ist aber schon ein breiter Weg.
Das ist ein breiter Weg. Ja, und mit dem war es 20, 30 Jahre in Verbindung. Der hat ja immer zu Weihnachten dann eine Bonbonniere geschickt und sie hat halt irgendwas zurückgeschickt. Und so ja, waren nett. Ja, die Schweden haben wieder geholfen. Kennst du den Anne Karlsson-Park?
Ja, der ist eben da bei der Nationalbank.
Nein, der Anne Karlsson-Park ist auf der Währinger Straße, Eck-Nussdorf.
Ja, stimmt.
Der Anne Karlsson, der war Schwede, der da sehr viel Hilfsorganisationen gemacht hat. Und der ist aber nachher von Russen erschossen worden.
Warum?
Versehentlich, glaube ich. Der war irgendwo unterwegs im Norden und nach dem ist das benannt. Mhm. Also gut, jetzt habe ich aber genug von meinen eigenen Sachen erzählt.
Vor allem die Schnurren. Schnurren. Und
dann sind die Heimkehrertransporte gekommen. Mhm. Und erzähl mal, du hast mir was erzählt.
Ja, ich bin den Heimkehrertransporten 47, hat mir ein sehr lieber Freund unserer Familie einen Zeitungsartikel geschickt, vor kurzem erst. Gibt es diese Geschichte in der Familie schon länger? Und zwar war mein Opa der 1000. Heimkehrer aus Russland in Salzburg. Und als dieser, ich glaube, 19. Heimkehrertransport in Salzburg ankam, das war eben im November 1947, wurde er empfangen, unter anderem vom Landeshauptmann und einer Blasmusikkapelle. Und ihm wurde geschenkt eine Flasche Sekt, eine Frankfurter Würstel, die drapiert waren wie die Zahl 1000. Was hat er noch gekriegt?
Blumen. Die Frankfurter Würsteln haben mich am meisten interessiert.
Genau, also die sind da wirklich empfangen worden und ich glaube, es muss eine sehr berührende Sache gewesen sein, weil mein Opa ist dann der kam dann aus dem Gasteinertal und ist dann zurück ins Gasteinertal und die Familie hat auch gar nicht geglaubt, dass er jemals wieder heimkommt und irgendwelche Schwestern haben schon seine Sachen verschenkt gehabt und so. Also, ich glaube, das war schon ein sehr hartes Schicksal, wenn du da Kriegsgefangener warst.
Viele, viele hart. Es sind ja gewesen, welche, die aus dem Westen gekommen sind, irgendwo gefangen worden sind von den Russen und dann in Wien Station gemacht haben und weitergefahren sind.
Mhm. Mhm. Dieser Freund der Familie, der mir diesen Zeitungsartikel geschenkt hat, ist auch so drauf gekommen, es ist eigentlich eine sehr schöne Verbindung auch, dass sein Vater in dem gleichen Heimkehrertransport war wie mein Opa. Also der kannte auch meinen Opa, dieser Freund der Familie. Und der wiederum hat gesagt, sein Vater hat erzählt, dass er nicht geglaubt hat, also die waren in Russland, dass sie wirklich nach Hause fahren, bis sie in Wiener Neustadt waren. Da hat er sich dann gedacht, es könnte wirklich nach Hause gehen und nicht eigentlich in die andere Richtung im Endeffekt.
Ja, denn am besten ist, glaube ich, denen gegangen, die in Amerika waren. Von meiner Freundin, der Schwiegervater, der war in Amerika und der hat also bis zu dessen Tod Verbindung gehabt mit dem Aufseher quasi, der in dem amerikanischen Gefangenenlager war. Aber ich kann halt was weniger Erfreuliches erzählen aus meiner Familie. Und zwar der ältere Sohn von meiner Großmutter, also der ältere Bruder meines Vaters, der war verschollen im Krieg. Und der ist nie als, der war, man hat keine Todesmeldung gekriegt, sondern er ist ganz einfach nicht mehr zurückgekommen. Und die Großmutter hat nicht geglaubt, dass er tot ist. Und im Jahr 53 oder 54 hat seine Frau ihn für tot erklären lassen wollen, weil sie wieder heiraten wollte. Die haben vorher schon nicht zusammengelebt. Und ist gekommen mit ihren zu heiratenden Mann und die Großmutter hat sich gewehrt. Und da ist einer gekommen, ein Kamerad von dem Onkel und hat gesagt, er hat ihn tot liegen gesehen. Und die Großmutter hat gesagt, nein, hat es nicht und nicht geglaubt, dass er gestorben ist. Aber er war offensichtlich tot. Ich habe das deswegen in Erinnerung, weil dieser Freund von der Tilde hat die Kassen, der hat mal ins Stammbuch geschrieben, genieße dein Leben beständig, denn du bist länger tot als lebendig.
Oh, wow. Das
wahnsinnig imponiert.
Also jetzt muss ich meine, das ist aber starker Tobak. Genieße dein Leben beständig, denn du bist länger tot als lebendig.
Vor allem war ich 8 oder 9 Jahre, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Okay, da haben wir jetzt schon vorgegriffen.
Ja.
Es hat dann die eher unwichtigen Ereignisse gegeben. Unwichtige Ereignisse nicht, aber die, an die ich mich erinnern. Der Hermann Buhl hat zum Beispiel den Nanga Parbat bestiegen, das ist die Erstbesteigung vom Nanga Parbat im Karakorum. Auch 1000.
Das ist jetzt, ich meine, das klingt jetzt auch verwirrend. Also das ist ein Österreicher, oder?
Ein österreichischer Bergsteiger. Aber das sind so Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind von damals.
Hat einen nepalesischen Berg, 8000er bestiegen.
Nicht einen nepalesischen, einen pakistanischen.
Ach, Verzeihung.
Und ist dann zwei oder drei Jahre später dort geblieben. Also der war irgendwie eine Legende, der Hermann Buhl. Der war so den Reinhold Messner. Der hat im Alleingang eben diesen Nanga Parbat bestiegen. Ich sage dir, das sind so Sachen, die mir jetzt in Erinnerung kommen. Dann war die Krönung von der Königin Elisabeth.
Das war 53, oder?
53, die hat man sich angeschaut im Ohne-Pause-Kino. Nein, im Non-Stop-Kino.
Es hat zwei Non-Stop-Kino, das klingt irgendwie...
Non-Stop und ohne Pause hat es gegeben. Das ohne Pause war am Graben, glaube ich. Das Non-Stop war im Messepalast auf der Marie-Hilfer-Straße, also im heutigen Museumsquartier. Und das waren Kinos, da hat es ununterbrochen die Wochenschau gespielt. Oder beziehungsweise Dokumentationen. Und da hast du eben diesen ganzen Prunk und kannst dir vorstellen, im Nachkriegs-Wien alles zerbombt, alles zerstört. Ich meine, da nicht mehr, aber trotzdem. Und dann sind die da in der Kutschen und im Krönungskleid und so. Also es war unglaublich beeindruckend.
Dann apropos, kannst du dich noch erinnern, dass also an dieses zerbombte Wien, also diese Schutthaufen oder
schon,
irgendwas?
Kann ich mich erinnern. Ja. An die Aufschriften Luftschutzkeller. Mit Pfeil, wo du hin bist. Dann gegen Ende, Amigo Home. Ist wahnsinnig viel gestanden. Kommt, das ist komisch. Den Russen.
Amigo Home.
Amigo, nicht Ami, sondern Amigo Home. Das war interessant. Obwohl Russen, das kann mich nicht erinnern. Aber Amigo Home ist sehr oft gestanden. Dann sind die ersten amerikanischen Filme gekommen, Bambi und Pinocchio. Brutal bis dorthin aus. Beide, ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Tränen oder nie mehr so viel Tränen geweint, wie die Bambi-Mutter gestorben ist.
Naja, bitte, das ist auch echt eine zache Geschichte.
Ja, und der Pinocchio, wie sie den aus dem Wasser gezogen haben, und er, aber Gott sei Dank ist er noch ein richtiger Bub geworden, weil er so brav war. Und dann sind die weniger.
Hast du dir daran ein Beispiel genommen, dass du dann auch so brav warst?
Nein, aber meine Eltern haben auch nichts dazu getan. Die haben mich in die Konditorei, ins Zuckerl geschickt, um 10 Decker Haumi blau. Und ich bin da reingegangen und habe die 10 Decker Haumi blau. Ich habe gesagt, wer hat den Tag? So Sachen. Und dann, weil ich so viel geredet habe, haben sie mir 50 Groschen oder einen Schilling gegeben, wenn ich eine halbe Stunde still bin. Und in der halben Stunde haben sie mich gequält, dass ich was sage. Aber da war ich hart, einen Schilling habe ich gekriegt.
Der heißt die Kondensmilch dann. Ja, genau. Aber wenn die gewusst hätten, dass du mal ein Podcast-Star, ein Kultiger bist.
Nein, es fallen viele Sachen ein. Na gut, und dann sind die weniger wichtigen Sachen, zum Beispiel der kommunistische Putsch im 1950er Jahr. Also man ist ja heute noch
nicht ganz sicher. Putsch in Wien, oder was?
In Wien. Man ist ja heute noch gar nicht sicher, ob es ein Putschversuch war. Die Kommunisten haben also auf jeden Fall einen Generalstreik ausgerufen. Mhm. Und die SPÖ, die haben das immer sehr gut zusammengebracht, dass sozusagen das entschärft haben. Also die SPÖler sind nicht hingegangen, und die sind dann, der Putsch ist zusammengebrochen, da war der Franz Ohler sehr führend in der SPÖ. Mhm. Und da hat man ja große Angst gehabt, dass die gleiche Sachen passieren wie in der Tschechoslowakei und in Berlin, mhm, und in Ostberlin. Das ist aber nicht passiert. Muss man dazu sagen, in der Zwischenzeit war natürlich der Bundeskanzler war der Figl, der Leopold, mhm, Figl, und Karl Renner ist Bundespräsident gewesen. Mhm. Und in dem gleichen Jahr 1950 ist der Karl Renner gestorben, am 31.12. Und da muss, mhm, ich sagen, das war wirklich große, große, große Trauer. Vater des Vaterlands ist gestorben. Mhm. Also der ist da sehr, sehr geehrt worden.
Hat er dafür auch ein Stück vom Ring bekommen?
Wo ja sehr viele Leute jetzt sagen, man müsste es eigentlich umbenennen. Mhm. Naja, und jetzt habe ich sehr viel von mir und sehr wenig vom Staatsvertrag geredet.
Den was ich jetzt viel interessanter finde.
Den handeln wir jetzt vielleicht ganz kurz ab, mhm, wann das in Ordnung ist.
Naja, hey, wir sind frei im Mai.
Genau. Also das heißt, es hat schon Verhandlungen sehr bald nach dem Krieg gegeben. Ich glaube schon 1946 hat es Verhandlungen gegeben. Es hat dann immer wieder irgendwelche Stolpersteine gegeben. Und 1950 ist der Koreakrieg ausgebrochen. Und da, mhm, ist dann zu einer sehr großen Verstimmung zwischen den USA und Russland gekommen. Also das, mhm, war nicht sehr förderlich. Und es hat zwei Streitpunkte gegeben. Und zwar ist immer darum gegangen, dass das deutsche Eigentum in Österreich, was, mhm, was da den Deutschen gehört hat, da haben die Sowjets sehr hohe Zahlungen verlangt, dass das zurückgeben. Weil Österreich hat ja keine Reparationszahlungen leisten müssen, sondern, mhm, es hat jeder Alliierte für das
sich bereichern können, wo er wollte.
Mehr oder weniger, nein, aber für das deutsche Eigentum in seinem Sektor hat er verlangen können, was dafür haben die Österreicher also keine Kriegsentschädigungen
zahlen müssen. Also was wäre dann zum Beispiel deutsches Eigentum gewesen?
Ja, die Hermann-Göring-Werke, also die Föst zum Beispiel, die Ölförderanlagen, also alles Mögliche. Das haben sie eigentlich, ob es das selbst die DDSG zum Beispiel.
Donaudampfschifffahrtsgesellschaft.
Ja, ja, mhm, das ist alles, ja. Und dann haben die Russen ganz einfach das jungtimiert, also in einen Zusammenhang gebracht. Der Staatsvertrag wird erst dann unterzeichnet, wann die Friedensverhandlungen mit Deutschland abgeschlossen sind. Mhm. Und das war natürlich eine irrsinnig komplizierte Angelegenheit. Das haben sie aber zum Schluss ist das ausgeräumt worden, weil 1953 ist der Stalin gestorben. Mhm. Und in den USA ist Eisenhower Präsident geworden.
Und meine Mama wurde geboren.
Und deine Mama wurde geboren. Das war wahrscheinlich das Ausschlaggebende, weil das ja das
ist auch ein wichtiges Datum hier.
Das Wichtigere.
Für diesen Podcast.
Wichtigste eigentlich, weil was tät ich ohne dich?
Ja.
So ist es. Ja, und das hat aber die Situation ziemlich entspannt. In Wien ist mehr oder weniger der Julius Raab hat den Figl abgelöst als Bundeskanzler. Mhm. Das war ein bisschen
auch unangenehm. Von der ÖVP?
Auch von der ÖVP. Der eine Bauernbündler, der Figl. Der Raab Wirtschafts für die kleinen Gewerbetreibenden. Das war vom Raab vielleicht, obwohl die sehr gute Freunde waren, vielleicht nicht so die feine englische Art. Aber dafür hat er den Figl zum Außenminister gemacht.
Naja, ist nicht schlecht, oder? So ein Außenminister.
Ja, obwohl der Figl vielleicht als Außenminister. Er war dann gut, aber der hat keine Fremdsprache gekriegt, aber er hat
als Staatssekretär. Also Kompetenz ist jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung für einen politischen Posten, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und noch dazu hat er den Kreisky als Staatssekretär gekriegt.
Der natürlich Schwedisch unter anderem konnte.
Ja, genau. Und dann ist 1954 zu einer Konferenz in Berlin gekommen, wo man schon gehofft hat, dass man zu einem Durchbruch kommt. Das ist aber dann eben an diesem Friedensvertrag mit Deutschland gescheitert. Und 1954 ist Deutschland der NATO beigetreten. Und das war wieder, um Gottes Willen, haben die Sowjets gesagt, womöglich verbünden sie jetzt die Österreicher mit den Deutschen. Und das war also immer wieder Verhandlungsgegenstand, dass die Österreicher keinen Block, also weder der NATO noch dem späteren Warschauer Pakt beitreten dürfen. Und die Russen wollten unbedingt, dass die Österreicher neutral bleiben. Das haben die Westmächte nicht so gutiert. Aber das war eine Grundvoraussetzung, über die ist man ganz einfach nicht hinweggekommen. Und dann ist es aber eigentlich relativ schnell gegangen. Am 12. April ist eine österreichische 55. Delegation. Bitte? 55, Entschuldige. Ist eine österreichische Abordnung nach Moskau, und zwar der Raab, also als Bundeskanzler, der Adolf Scherf als Vizekanzler, der Figl als Außenminister und der Kreisky als Staatssekretär. Das waren eben die Delegationsmitglieder. Bundespräsident
Darf war ich da im ganz Übrigen. Kurz,
ja?
Wer war der Bundespräsident?
Körner.
Du, wie sind, das ist eine Frage, die mich immer wieder interessiert. Wie sind die da hinkommen? Sind die da geflogen
mit dem Flugzeug? Ja. Die sind von Bad Vöslau weggeflogen, glaube ich. Zumindest angekommen sind sie in Bad Vöslau, gibt es ja heute noch einen Privatflughafen. Aber die sind halt mit so einer Propellermaschine hingeflogen. Moskau ist ja nicht so weit.
Ja, aber trotzdem fliegen...
Madrid ist zum Beispiel weiter als Moskau entfernt.
Wirklich?
Ja. Also das ist... Ja. Und die haben halt dann ausgehandelt, das deutsche Eigentum hat mit Warenlieferung bezahlt werden müssen. Mit 150 Millionen Dollar. So, apropos 150 Millionen Dollar, jetzt fällt mir ein, das ist eine der wichtigen Sachen, entschuldige, vergessen habe, 1948 ist der Marshallplan, natürlich, das European Recovery Program.
Das waren nicht die Care-Pakete, das war was anderes.
Nein, das war eben der Marshall, ein amerikanischer Politiker, war glaube ich Außenminister damals, und der hat gesagt, man muss den Europäern helfen, dass sie nicht kommunistisch werden, und haben ausgeschüttet nicht rückzahlbares, nicht ein Darlehen, sondern sind Waren geliefert worden, die dann verkauft worden sind. Und da hat Österreich einen unverhältnismäßig großen Anteil gekriegt. Ich glaube 945 Millionen US-Dollar. Also wirklich für damalige Verhältnisse waren halt, glaube ich, 15 Milliarden.
Was ist mit dem Geld gemacht worden?
Ja, das ist zum Wiederaufbau verwendet worden. Das ist das, was ja eigentlich der beste Gedanke ist, dass man eben ein Land helfen muss, dass das selber wieder auf die Beine kommt. Und das war der Grundgedanke dahinter. Und das war auch der Anfang dass das Elend aufgehört hat. Das habe ich dann zuerst ganz vergessen. Das fällt mir jetzt eben ein, weil die Russen eben so viele Ablösen verloren. Die haben faktisch den Österreichern ihre Sachen verkauft. Die Erdölbetriebe und die DDSG und es ist ausgemacht worden, dass 1 Million Tonnen Rohöl pro Jahr für 10 Jahre an die Sowjetunion, war ja die Ölförderung in Österreich, geliefert hat werden müssen. Und da waren die Verhandlungen und du kennst ganz sicher diese Karikatur, wo der Raab Zither spielt und der Figl sagt zu ihm, Raab, jetzt noch die Reblaus und dann sind sie wach. Es war ja lang, die Dings, dass die Österreicher so trinkfest, dass die Österreicher so trinkfest waren und damit Cheers die Russen.
Cheers,
Prost, ja. Prost. Die haben zwar einen Schnaps getrunken, wir trinken einen Sherry oder du trinkst einen Weißwein.
Stimmt.
Ja, also auf jeden Fall ist es dann besiegelt worden und sie sind zurückgekommen und der Rabbi ist ausgeschieden und hat gesagt, also Österreich wird frei sein.
Wir sind so frei.
Und am 12. Mai sind die Verhandlungen abgeschlossen worden. Die Außenminister waren da, aus Amerika der Dulles, aus England der Macmillan, aus Frankreich der Binet und aus Russland der Molotow.
Hat der einen Cocktail gemixt?
Nein, hat er Gott sei Dank nicht. Und die und dem Fiegel ist es noch am 14. Mai gelungen, am Abend aus der Präambel zu dem Vertrag, da war ein Passus drinnen, dass Österreich eine Mitschuld am Krieg, am Zweiten Weltkrieg trifft. Mhm. Und naja, das ist ihm gelungen, dass das herausgestrichen wird. Also wieder einmal eine Festigung des Opfermythos. Also das im Staatsvertrag ist nichts. Sagen wir das erste Opfer Nazi-Deutschlands.
Ja, naja. Ich habe neulich ja auch eine ganz interessante Radioreportage gehört, also so diese betrifft Geschichte. Und da haben sie diese Original quasi Übertragung von dieser Staatsvertragsunterzeichnung, also die Übertragung damals im Radio quasi gespielt und kritisch kommentiert. Und es war wirklich total interessant, das zu hören, weil es war vollkommen unkritisch und es war eine totale Beschreibung, was da passiert ist, wer jetzt, welche Delegation da jetzt sich wo hinsetzt und wer jetzt da aufsteht und nicht. Und es also überhaupt keine Erklärung quasi, warum da jetzt wer mit wem was sagt oder so. Also auch diese Sache mit dem Opfermythos, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist da einfach gar nicht erwähnt worden in dieser Übertragung. Das ist schon interessant eigentlich, was für eine Hofberichterstattung das im Endeffekt war. Ja? Also sehr, sehr unkritisch. Und
Der Bericht von jetzt oder von damals?
Nein, von damals.
Jetzt,
na ja, von dem jetzigen Bericht ist das halt
dann schon kritisch angemerkt worden.
Kontext, ja. Ja. Das war echt sehr interessant.
Naja, damals ist das, mit dem bin ja immer aufgewachsen. Abgesehen davon, dass wir natürlich in der Schule überhaupt nie über das was gelernt haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, unser Schulgeschichtsunterricht hat bei Königgrätz aufgehört. Also ich meine, vielleicht, dass wir aufs Attentat von Franz Ferdinand noch was mitgekriegt haben. Aber dann
war es aus.
Finito gewesen.
Aber apropos, du warst du da auch, also ich meine, das ist ja dann dieses berühmte Bild, das ja immer wieder zitiert wird, also wie der da aufs Belvedere rausgeht und sagt, Österreich ist frei. Warst du da auch dabei?
Nein, war ich nicht dabei. Aber das war ihm dann am 15. Mai, da war ihm diese Versammlung im Saal, die Unterschrift, sind die Unterschriften geleistet worden. Im Saal hat der Fiegel gesagt, Österreich ist frei. Mhm. Das ist dann faktisch gefaked worden, dass man sie
drüber geschnitten, meinst du?
Drüber, er hat es gesagt, aber es ist ist auf den Balkon verlegt worden, wie er den Staatsvertrag hergezeigt hat. Aber weil du das sagst, muss ich sagen, ich weiß, dass ich nicht dabei war, aber ich habe das Gefühl, als wäre ich dabei gewesen.
Aha, das ist aber interessant. Wie kommt das?
Ich weiß nicht, das ist ein kollektives Gedächtnis, dass sie. Wann kennst du Lieu de Mémoire, diese Pianora?
Grandioses. Kollektives Gedächtnis, der zentralen Pfeiler meines Geschichtsstudiums.
Das Belvedere ist ein Gedächtnisort für die Österreicher. Ja. Und genau an mir ist es wirklich festzumachen, weil ich weiß genau, dass ich nicht dort war. Und ich fühle mich aber, als wäre ich dort gewesen. Mhm. Also das ist,
die Dinge. Ich war dabei gewesen, auch wenn ich 1955 definitiv noch nicht geboren war. Nämlich noch viele, viele lange Jahre nicht.
Nicht geboren war, aber es ist ganz einfach, das gehört zu unserem Österreichertum dazu.
Österreich ist frei.
Frei. Das hat der Fiegel war ganz einfach die Figur dazu. Das war aber das zur Weihnachten 45, was erst 20 Jahre später dazu geschnitten worden ist. Passt nicht mehr ganz. Oder möchtest du es noch irgendwie erwähnen? Nein, passt nicht mehr ganz. Und in dem Vertrag steht im Übrigen, dass eben 90 Tage nach Ratifizierung, weil das hat jetzt von allen Signatarstaaten ratifiziert werden müssen, Österreich und von den vier Alliierten. Und nachdem das der letzte ratifiziert war, das war Frankreich, 90 Tage danach musste der letzte Besatzungssoldat aus Österreich abziehen. Mhm. Und das war es waren Briten, die als letztes abgezogen sind. Das war der Fünf.
Ja. Weil es heißt immer, dass der russische Soldat
war. Nein, die waren die Ersten.
Die waren die Ersten, aha.
Die waren die Ersten, die abgezogen sind. Weil die haben ja müssen nach die Tschechoslowakei und nach Ungarn. Die haben ja dort, aufrechterhalten müssen ihre Politik. Beziehungsweise stützen müssen mit militärischen Mitteln. Und das war am 25. Oktober. Mhm. Und am 26. Oktober ist in der Parlamentssitzung das Gesetz der immerwährenden Neutralität Österreichs beschlossen worden. Und das war dann 10 Jahre lang der Tag der Fahne. Und 1965 ist eben zum Nationalfeiertag erklärt worden.
Und ja, okay. Also wenn die Franzosen ein bisschen schneller gewesen wären, hätten wir auch schon Anfang Oktober unseren Nationalfeiertag, wäre das Wetter vielleicht besser.
Möglich. Andererseits waren die Fenstertage zum 1. November nicht so günstig.
Ja, stimmt. Alles mit Pro und Contra.
Kann man sagen. Schon vorher ist das Burgtheater eröffnet worden, am 15. Oktober.
Ganz also das Gebäude Burgtheater.
Das neue Gebäude. Das neue, also nicht das neue, das Burgtheater als solches, was ich vom Rathaus. Mhm. Wie sind die wieder vom Ronacher hinkommen, waren gar nicht so glücklich am Anfang. Und was glaubst du, was schätzt mit, wo, oder weißt du, womit?
Ich weiß, war irgendwas Grillparzerisches, glaube ich.
Reminiszenz an die Habsburger.
Ah, warte mal, König Ottokar war es, wir wissen es.
Der König Ottokar. Raoul Aslan hat sein Es ist ein gutes Land, hochdramatisch rezitiert.
Stimmt, das haben wir ja in unserer Burgtheater-Spezialfolge auch
gesagt. Genau.
Gesagt.
Und am 5. November ist die Oper wieder eröffnet worden, die übrigens, bei der man übrigens sehr lange überlegt hat, ob man sie überhaupt wieder aufbaut oder ganz niederreißt. Ja, die war ja, die ist eigentlich nur das Stiegenhaus, das vordere, übergeblieben. Echt? Der ganze hintere Teil war hin. Und da ist dann ist eine Anleihe aufgelegt worden, die ist bald überzeichnet gewesen, damit man die Mittel hat zum. Und die ist mit der Freiheitsoper schlechthin eröffnet worden.
Fidelio.
Mit Fidelio.
Di, 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 oder?
Namenlose Freude.
Eine sehr schöne Oper.
Und damit war Österreich frei. Und das war jetzt eine lange Folge. Und ich habe viel geredet.
Eine Folge, die mir voll gut gefällt. Ich sagen. Ja, hey, eine Miniseries, zweimal frei im Mai.
Ja,
so von 1945 bis 1955. Eigentlich eine Zeit, über die ich relativ wenig gewusst habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und über die in nett nachdenken, also wenn ich mich zurückerinnere, gut, ich war ein Kind, aber auch meine Eltern, die ich also nicht als furchtbar empfinde. Hm.
Ja.
Aber gut, ich meine, Kind sein und jung sein ist halt ganz einfach ein Zustand, wo man alles andere erträgt.
Ja, deshalb sind wir auch so jung geblieben.
Ja, und ertragen alles.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Fritzi. Voll die coolen zwei Folgen.
Ja, ich hoffe, man verzeiht uns die Länge.
Ach, auf jeden Fall. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du mir wieder von Wien erzählst.
Ja, werden wir schauen, wovon.
Ich wünsche dir einen super schönen Tag und freue mich aufs Wiederhören und richte dir und unseren Hörerinnen und Hörern schöne Grüße aus. Folgt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook und auf Instagram. Ja.
Haltet Abstand,
aber nicht von uns. Mit Anstand.
Ja, und vielleicht ist dazu zu sagen, wenn man diese Zeit geschafft hat, damals, dann schaffen wir die Zeit auch, aber locker.
Das klingt gut. Am 14. Mai ist übrigens der Namenstag der heiligen Corona.
Ja, war in jeder Zeitung. Nicht? Und ist nicht gestanden, dass es von uns ja schon verkündet worden ist.
Ja, das stimmt. Das ist übrigens eine tolle Folge, hörte ich die an, die Spezialfolge über Seuchen in Wien und die Pest.
Meine Lieben und liebe Edith.
Liebe Fritzi, Servus. Fritzi.
Servus.
Tschüss.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.